SWR 2 Lesenswert Magazin.
Unser Literaturfrühling startet passend zum Frauentag diese Woche mit lauter tollen neuen Büchern von und über Frauen. Freuen Sie sich drauf. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Den Anfang macht gleich natürlich eine Mutter. Die Mutter von Didier Eribon, der französische Autor, beschreibt das Leben seiner Frau Mama und das Schicksal von Frankreichs Arbeiterklasse gleich mit. Klingt doch vielversprechend. Musikalisch starten wir mit Frauenpower von Lizzo, Juice.
Not the baddest bitch you like.
Mit Rückkehr nach Reims hat sich Didier Eribon 2016 in die Feuilletons und in die Politik-Talkshows geschrieben. Seine autobiografischen Erkundungen in seinem abgehängten Heimatort Reims und das Leben der Arbeiterklasse dort haben viele eben auch als soziologische Studie gelesen über den Frust der Abgehängten, über den Aufstieg der Rechten in Europa und über die größer werdende Kluft zwischen Stadt und Land. Auch in Deutschland war Rückkehr nach Reims, war diese Aufsteiger- und Herkunftsgeschichte von Eribon ein Riesenerfolg. Sein neues Buch wird daher von vielen schon sehnsüchtig erwartet. Kommende Woche kommt es in die Buchhandlungen. Die Arbeiterin leben, altern und sterben, so heißt es. Und dafür ist Eribon aus Paris zurückgekehrt nach Reims und widmet sich eben dem Leben der Arbeiterin, seiner Mutter. Wolfgang Schneider hat für uns schon mal reingeschaut.
Didier Eribons autobiografisches Buch »Rückkehr nach Reims« gilt inzwischen als Manifest eines neuen, klassenbewussten Schreibens. Die soziale Scham analysiert Eribon darin als Schlüsselkategorie seines Denkens und Fühlens. Allerdings ist die echte proletarische Herkunft in den linken Pariser intellektuellen Kreisen auch ein Gütesiegel, sofern man den Klassenwechsel nur so glänzend schafft wie Eribon. In seinem neuen Buch muss er seine Scham überwinden und wieder nach Reims zurückkehren. Der Mutter, mittlerweile in den 80ern, geht es schlecht. Als er vor verschlossener Tür steht, wählt er den Notruf.
Die Feuerwehrleute konnten die Tür nicht aufbrechen. Zu schwer, zu massiv. Sie hätten den Rahmen aus der Wand schlagen müssen. Daraufhin fuhren sie die Drehleiter an der Außenwand aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung, indem sie die Scheibe der Balkontür einschlugen. Meine Mutter lag auf dem Boden. Sie war gestürzt und nicht wieder hochgekommen. Sie war nackt. Die eigene alte Mutter nackt auf dem Boden liegen zu sehen, mit verwirrtem Blick, als wäre sie nicht ganz da, war unerträglich.
Der Umzug in ein Pflegeheim lässt sich nicht vermeiden. Für die Mutter wie auch für den Sohn eine beklemmende, erschütternde Erfahrung. Eribon kritisiert das unmoralische Pflegesystem, das zur Überlastung des Personals und zur Vernachlässigung der Heimbewohner führe. Und sieht die Schuld bei den üblichen kapitalistischen Verdächtigen. Kostensenkung, Profitmaximierung und Neoliberalismus. Stark sind seine Analysen der Gespräche zwischen pflegebedürftigen Alten und ihren Angehörigen. Beide Seiten wissen, dass es unweigerlich bergab geht. Aber das wird überspielt mit einem Repertoire an aufmunternden, beschönigenden, zur sogenannten Vernunft mahnenden Floskeln. Alle tun so, als würden sie die Wahrheit nicht kennen. Eribon verurteilt das nicht, denn es ist eine ausweglose Situation, ohne die wechselseitige Täuschung kaum zu bewältigen. Zur Ehrlichkeit seines Berichtes gehört es auch, dass er sich nicht zum fürsorglichen Sohn stilisiert, sondern seine Hilflosigkeit im Angesicht der Hinfälligkeit bekennt. Etwa wenn er das Zimmer der Mutter fluchtartig verlassen muss, weil ihm die Gerüche ihres künstlichen Darmausgangs Brechreiz verursachen. Im Pflegeheim hat er sie nur zweimal besucht. 7 Wochen nach dem Einzug ist sie gestorben. Gerade die gemischten Gefühle und Ambivalenzen sind es jedoch, die das Porträt seiner Mutter hintergründig und faszinierend machen. Eribon beschreibt sie als Opfer der Klassenverhältnisse, aber er setzt seiner Darstellung auch ein kleines emanzipatorisches Glanzlicht auf. Mit 80 Jahren habe sich die Mutter noch einmal unsterblich verliebt, was in der Familie auf wenig Wohlwollen stieß.
»Sie ist nicht mehr ganz richtig im Kopf«, sagte einer meiner Brüder zu mir. E-Mails wurden verschickt, Anrufe getätigt und der Tenor war immer der gleiche. Sie hat was mit einem anderen Mann angefangen. Dabei ist Papa erst 3 Jahre tot.
Eribon aber, der Praktiker und Theoretiker stigmatisierter Sexualität, entgegnet, die Mutter sei jetzt 80. Ob sie denn warten solle, bis sie 90 sei?
Sie war ein ungewolltes, im Waisenhaus aufgewachsenes Kind und hatte mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten. Erst als Dienstmädchen, dann als Putzfrau, später als Fabrikarbeiterin. Sie hatte mit 20 geheiratet und 55 Jahre mit einem Mann zusammengelebt, den sie nicht liebte. Jetzt, mit über 80, entdeckte sie ihre Freiheit und war fest entschlossen, jeden Moment davon zu genießen.
Auch wenn ihr Geliebter von Hitler schwärmt, Eribon gönnt der Mutter das späte Glück nach der Ehe mit seinem Vater, der mit wütender Eifersucht über sie wachte. Trennung war in jenen Zeiten und Verhältnissen noch keine wirkliche Option. In der zweiten retrospektiven Hälfte des Buches vergegenwärtigt Eribon als Sohn und Soziologe Schlüsselszenen seiner Jugend, durch die das Bild der Mutter und seine eigene Außenseiterposition in der Familie noch deutlicher werden. Er analysiert die Fernsehgewohnheiten und Lektüren der Mutter, ihr politisches Wahlverhalten sowie den allgemeinen Wechsel ihrer Klasse von der Kommunistischen Partei zum Front National. Die Gründe dafür sieht er in der Deindustrialisierung und Prekarisierung. Immer wieder beklagt er die unverbesserliche Neigung der Mutter zu rassistischen Bemerkungen, die er, um den Konflikt nicht zu schüren, meist schweigend erduldete, ebenso wie die homophoben Provokationen seiner Brüder, denen der Klassenwechsel nicht gelungen ist und für die er die Pariser Elite, das System und die Linke repräsentiert.
Seit meinem Studium hatte ich mir meinen Alltag so eingerichtet, dass ich solche Äußerungen, mit denen ich in meiner Kindheit und Jugend täglich konfrontiert gewesen bin, nicht mehr hören musste. Jetzt brachen sie wieder in mein Leben ein, noch brutaler als früher, und ich konnte mich ihnen nicht entziehen. Meine Mutter war eine alte Rassistin, aber ich musste sie so akzeptieren, wie sie war.
Da ist sie wieder, die soziale Scham, Eribons zentrales Thema. Immerhin habe ihn seine Herkunft bewahrt vor der üblichen linken Verklärung der Arbeiterklasse, auf die Gefahr, dass er sich nun als Prolophob bezeichnen lassen müsse. Iribon flankiert und vertieft seine Reflexionen über Alter, Pflege und Sterben mit vielen Zitaten aus den Werken bedeutender Autoren. Anreicherungen und Anregungen, von denen man auch als Leser dieses facettenreichen Mutterporträts profitiert, das durch die Doppelperspektive aus emotionaler autobiografischer Erzählung und kühler soziologischer Analyse überzeugt.
Didier Eribon, eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben, übersetzt von Sonja Fink, erscheint Anfang kommender Woche im Surkamp Verlag und könnte, wie wir gehört haben, noch eine Weile für Gesprächsstoff sorgen. Mit dem nächsten Buch bleiben wir in Frankreich hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Es geht von Reims ungefähr 140 Kilometer in den Südwesten. Davor aber Musik, mal ein bisschen was Außergewöhnliches hier. Eribon, sozusagen auf Gangster-Rap. Tupac, Dear Mama.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused, it was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day, running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you sweet?
Dear mama,
baby, place no one above your sweet.
You all appreciate it.
You know we love you.
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Baby, don't you know we love you sweet.
And dear mama,
baby, place no one above your sweet.
You all appreciate it. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know we love you?
Hören Sie vermutlich nicht oft auf SWR 2, finde ich aber schade. Tupac Shakur, der legendäre US-Rapper mit Dear Mama. So, von den Projects, also den Sozialwohnungen der US-Städte, geht's in die Banlieues hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Autorin Anne Weber lebt schon lange in Paris. Für ihr neues Buch Bannmeilen hat sie gewagt, was anständige Pariser Bürgerinnen vermutlich eher nicht tun. Sie ist in die Pariser Peripherie gegangen, in die Banlieues, also die armen Vorstädte der Metropole, die Nicolas Sarkozy ja damals gerne mit dem Kercher gereinigt hätte. Tja, und wie das so ist, wenn man als Autorin Vorurteile und Ängste überwindet, es kommt ein erstaunlich gutes Buch dabei heraus. Ulrich Sonnenschein.
Anne Weber ist eine Erzählerin, die sich ungern wiederholt. Mit jedem neuen Roman, so scheint es, findet sie eine neue Form. In ihrem Buch »Tal der Herrlichkeiten« gelingt es ihr, das Jenseits erzählbar zu machen. In »Ahnen« unternimmt sie eine Zeitreise in die eigene Familiengeschichte. Mit »Kirio« führt sie die Tradition der heiligen Legende bis in die Gegenwart. Und mit »Annette«, ein Heldinnen-Epos, rhythmisiert sie die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Immer wieder sind es mehr oder minder fremde Menschen, denen sie literarisch nahe kommt. In ihrem neuen Roman Bannmeilen jetzt ist es der fremde Teil einer ihr aufs engste vertrauten Stadt.
Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar definiert. Da gibt es keine fließenden Übergänge. Die Stadt ist recht klein für eine europäische Hauptstadt. Nur was innerhalb des Peripherik des Autobahnringes liegt, gehört dazu. Jenseits davon beginnt die Banlieue. Wer die Stadt meint, spricht daher auch gern von Paris intramuros, von dem Paris innerhalb der Stadtmauern.
Anne Weber ging mit 19 Jahren nach Paris und lebt heute noch dort. Mit Blick auf den Sacré-Cœur kam es ihr nie in den Sinn, diese Grenze des Peripherique zu überschreiten und sich in den Banlieues umzusehen, die mutmaßlich nichts zu bieten haben als Schnellstraßen und Autobahnen, massive Wohnblocks neben Lagerhallen und gewaltigen Supermärkten, vor allem aber Menschen, die ihr und fast jedem anderen Pariser fremd vorkommen.
Ich drehe mich um und habe das Gefühl, man müsse mir ansehen, dass ich nicht von hier, dass ich keine Vorstädterin bin. Aber natürlich haben die Passanten anderes zu tun, als mich zu beäugen. Zielstrebig kommen sie aus dem Bahnhof oder gehen auf ihn zu. Schließlich setze ich mich auf einen Betonklotz, den ich ungeschickt erklimme, ziehe ein Bein an und versuche, halbwegs lässig auszusehen.
Die gespielte Lässigkeit geht mit fortschreitenden Streifzügen durch diese Vororte in eine echte über. Gemeinsam mit ihrem Freund Thierry, der für einen Dokumentarfilm über die Olympischen Spiele nach Drehorten sucht und algerischer Herkunft ist, macht die Ich-Erzählerin Begegnungen, die nicht nur ihre persönliche Sichtweise verändern. In einem kleinen Café, in dem ganz selbstverständlich auch Frauen verkehren, finden die beiden einen Ort der Ruhe und der Erkenntnis.
Das Café ist eine kleine Welt für sich, ein familienartiges, aber nach außen offenes Gebilde. In den meisten innerstädtischen Cafés ist es ein ständiges, grußloses Kommen und Gehen, während es hier, auch weil der Raum so klein ist, unmöglich scheint, ohne ein Wort einzutreten und sich einfach an einen Tisch zu setzen.
Hier sitzt ein stummer Dominospieler neben einem Mann, der sich den Rotwein direkt in den Magen spritzt, der alten Mutter des Besitzers und einem Algerier, der kaum etwas weiß von der Heimat seiner Eltern.
Wir sind alle, denke ich jetzt, weder das, was wir sein wollen, noch was andere in uns sehen, sondern eine unentwirrbare Mischung aus beidem. Und was wir für freie Entscheidungen halten, ist oft nur das Ergebnis einer Kettenreaktion, die von Generation zu Generation weiterläuft und mal in diese, mal in jene Richtung ausschlägt.
Indem Anne Weber die Wirklichkeit fiktionalisiert, kann sie sie zur Kenntlichkeit verändern. Wie weit hinter Thierry der Fotograf Bruno Bougelal steht, wie weit Anne Weber selbst all die kleinen Dinge aufgeklaubt und gesammelt hat, wird dabei unwichtig. Hier geht es darum, eine Welt zu entdecken, die alle schon zu kennen glauben. Denn hinter dem Vorurteil von Armut und Langeweile lagern unendlich viele Geschichten, verwurzelt in der Historie Frankreichs, die auch nach diesem erstaunlichen Buch noch lange nicht entdeckt sind.
Also eindeutige Flanierempfehlung. Anne Weber, Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Diese Woche erschien bei Matthes und Seitz die 300 Seiten starke Entdeckungstour. Kostet 25 Euro.
I've learned to love me as myself, but when I'm with somebody else, I question everything I know. How can you say I'm beautiful? That I can't change about you, but can't accept the fact that I can't change myself too. Wish I could fall in love with me so easily like you did. Being good to me like I am someone else seems so backhanded. When the world can't love me to my face, when the mirror lies and starts to break, hold me close, don't let me run away. Don't be afraid, oh. If you love me, you love all of me.
Lassen wir es noch ein bisschen austrudeln. Lizzo war das nochmal im SWR 2 Lesenswert Magazin mit schöne Nummer, If You Love Me. Auch wenn es überhaupt nicht schön ist, aber auch an diesem Frühlingswochenende müssen wir uns beschäftigen mit dem Krieg in der Ukraine. Besonders die direkten Nachbarstaaten Russlands, also etwa die baltischen Länder, schauen ja etwas befremdet auf unsere deutschen Debatten über für und wider verschiedener Waffensysteme. In Ländern wie Estland oder Litauen oder auch Finnland warnen Politikerinnen, aber auch Autorinnen eindringlich vor der Bedrohung, die von Russland ausgeht. Eine dieser Stimmen gehört der finnisch-estnischen Autorin Sophie Oksanen, eine international sehr berühmte Autorin. Sie hat jetzt einen Essay geschrieben mit dem Titel Putins Krieg gegen die Frauen und beschreibt darin das Ausmaß sexueller Gewalt, das zu diesem Krieg mit dazugehört. In der ARD-Sendung Titel, Thesen, Temperamente sagte Sophie Oksanen vor kurzem:
Sexuelle Gewalt ist wahrscheinlich eine der ältesten oder die älteste Kriegswaffe überhaupt. Aber Russland setzt sie auf eine besondere Art und Weise ein, nämlich als taktische Waffe. In der Ukraine werden Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und Missbrauch benutzt, um den Widerstand der Ukrainer zu brechen. Und auch als ein Instrument des Völkermords.
Puh, das klingt wirklich dramatisch, wird aber absolut nachvollziehbar, wenn man liest, was Sophie Oksanen in ihrem Buch zusammenträgt. Wir hören jetzt mal einen Auszug aus ihrem Essay Putins Krieg gegen die Frauen, vorgelesen von Frauke Vetter.
Die ersten Schlagzeilen über die Kriegsverbrechen Russlands im Frühjahr 2022 schockierten die Welt. Viele fragten, was für Menschen die Russen eigentlich seien. Auf Twitter fragte einer meiner Follower: Ich verstehe nicht, warum Russland in der Ukraine Entbindungskliniken bombardiert und Zivilisten vergewaltigt. Warum tun sie das? Versteht das jemand? Die einfache Antwort auf diese Frage ist, dass Russlands Armee keine ausreichende professionelle Kampffähigkeit besitzt. Unbewegliche Ziele lassen sich leicht treffen. Und eine Vergewaltigung fordert von einem Berufssoldaten weder Kampffähigkeit noch Kampfausrüstung. Der sexuellen Gewalt haben die Soldaten sich in den Privatwohnungen der Opfer, auf öffentlichen Plätzen und in Kellern, in illegalen Verhaftungszentren und Filtrationslagern schuldig gemacht. Die Opfer waren sowohl Zivilisten als auch Kriegsgefangene. Die schwache Kampfkraft der russischen Armee erklärt jedoch nicht, dass ein Soldat solche Verbrechen begeht. Die Hintergrundfaktoren dafür sind erheblich komplizierter. Völkermorde entstehen nicht aus dem Nichts. Im Krieg werden Zivilistinnen und Zivilisten nicht aus Versehen systematisch vergewaltigt. Russland hat eine lange Kriegsverbrechen ermöglichende Geschichte. Das, was aus westlicher Sicht unlogisch, irrational und dumm wirkt, wie etwas, das man weder mit dem Verstand noch mit dem Herzen nachvollziehen kann, ist aus Moskauer Sicht rationales Vorgehen und hat eine Kontinuität in der Art und Weise, wie Russland Herrschaft ausübt. Sexuelle Gewalt gehört zu den ältesten Waffen der Welt, denn sie ist billig, effizient, in ihrer Wirkung geschlechtsübergreifend und sie erfordert weder Logistik noch Technik noch Modernisierung. Dennoch ist die Kultur der Straflosigkeit nicht Bestandteil einer jeden Armee, obwohl solche Kommentare zu hören waren, nachdem die Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine begangen hat, allmählich ans Tageslicht kamen. Der Historiker Anthony Beaver hat die Vergewaltigungen, die die Rote Armee in Deutschland begangen hat, als die größte Massenvergewaltigung unserer Geschichte bezeichnet. Später hat die Russische Föderation dieselbe Waffe auch in Tschetschenien, in Syrien, seit 2014 in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine sowie von der unter der Leitung des militärischen Nachrichtendienstes Russlands agierenden Wagner-Gruppe in zahlreichen afrikanischen Ländern eingesetzt. Im Jahr 2022 griffen die Wagner-Söldner in der Zentralafrikanischen Republik eine Entbindungsklinik an und vergewaltigten die Mütter, die gerade entbunden hatten. Als eine Krankenschwester versuchte, die Männer daran zu hindern, wurde auch sie vergewaltigt. Die Straflosigkeit der russischen Armee ist ein Erbe des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges und deshalb ist es wichtig, die damit verbundene Mythologie zu analysieren. Die Art und Weise, wie über den Krieg berichtet und wie er genannt wird, ist Teil des Mythos und in Russland ist der Blickwinkel auf die Ereignisse der 1940er Jahre ein anderer als der im Westen. Diesen Krieg als Zweiten Weltkrieg zu bezeichnen, betont, dass wir alle gelitten haben. Die Art und Weise, wie Russland dieselben Ereignisse benennt, betont, dass Russland der Mittelpunkt des Großkriegs war. Dann stehen nämlich die eigenen Verluste Russlands im Mittelpunkt, sodass ein Abweichen von der offiziellen Kriegspropaganda ein unpatriotischer Akt ist. Das Nachdenken über Leiden und Verluste der anderen ist ein unpatriotischer Akt. Die Empathie gegenüber anderen Kriegsopfern ist ein falsches Gefühl. Landesverrat.
Ja, es klingt bei diesem Auszug schon an, es sind eben nicht nur die Grausamkeiten, von denen Sophie Oksan berichtet, sondern, was ihren Text so interessant macht, ist, dass man eben sehr viel erfährt über das System hinter diesen Verbrechen und die Autorin geht weit in die Geschichte Russlands und die Geschichte seiner Anrainerstaaten, um die heutige Gewalt, auch das imperialistische Gebaren und den Krieg in der Ukraine zu erklären. Für mich schon jetzt eines der wichtigsten Bücher zum Krieg in der Ukraine in diesem Jahr. Sophie Oksanen, Putins Krieg gegen die Frauen, erschien bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 24 Euro. Und auf swr2.de finden Sie neben dieser Lesung auch eine ausführliche Besprechung zum Buch in der SWR2 Lesenswert Kritik. I love Billie Eilish mit Liebeskummer, Male Fantasy hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Liebeskummer und verletzte Gefühle, das sind ganz gute Stichworte für unser nächstes Buch jetzt. Auch bei Dennis Ode geht es um das Auf und Ab der Liebe. Die Autorin ist ja schon sehr jung, sehr erfolgreich gewesen. Streulicht war ihr gefeierter Debütroman, da ging es um Klassenfragen. Die verfolgen uns heute ein bisschen im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und es ging um das Aufwachsen in einem westdeutschen Arbeitermilieu. Anfang der Woche erscheint jetzt das neue Buch von Dennis Ode. Ich stelle mich schlafend, heißt es. Die Geschichte einer jungen Frau und die beginnt eben mit der berühmten Liebe auf den ersten Blick. Ulrich Rüdenauer.
Wie unglaublich, wie nah und zugleich absurd weit entfernt sind im Rückblick diese jugendlichen Schwärmereien. Man ist 13 oder 14, sieht plötzlich eine Person auf dem Schulhof oder aus dem Nachbarhaus treten, weiß nichts von ihr, aber die Bewegung, das ins Gesicht fallende Haar, die noch kaum etwas von sich ahnende Coolness dieses erstmals erblickten Wunderwesen setzen eine Fantasiemaschine in Gang, die aus romantischem Erbgut und arglosen Teenie-Filmen gespeist wird.
Eines flüchtigen Blickes würdigte Vito sie und Jase legte alles hinein. Sie hatte einmal gelesen, wenn man der Liebe seines Lebens in die Augen sehe, dann spiegelten sich alle nachfolgenden Generationen darin. Genau das passierte ihr, so erzählte sie es immer, am 11. Januar um 7.27 Uhr, 7 Wochen vor ihrem 14. Geburtstag.
Yasemin, die Sehnsüchtige, immer die enge Freundin, Vito, der Angebetete. Daraus könnte nun ein Jugendroman mit herzschmerzreichen Verwicklungen werden. Da es sich aber um das neue Buch der für ihr Debüt Streulicht gefeierten Autorin Dennis Ode handelt, gehen einfache Schlagerreime hier nicht auf. Ich stelle mich schlafend, handelt zwar von juvenilem Gefühlschaos, mehr aber noch davon, wie man zu sich selbst und in den eigenen Körper findet, um mühselig wieder aus der eigenen Haut zu schlüpfen, über den eigenen Schatten zu springen. Yasemin nämlich ist ein ambivalenter, unsicherer Mensch. Wo immer sie ist, sie fühlt sich nicht willkommen. Aus einem Willensbruch sei sie gezeugt worden, heißt es mehrmals. Soll heißen, die Mutter war in der Nacht der Zeugung bis zur Willenlosigkeit betrunken. Der Vater scherte sich nicht darum. Danach musste geheiratet werden, obwohl die Eltern nicht recht zusammenpassten. Diese missliche Ausgangskonstellation hat Einfluss auf Denken und Selbstwahrnehmung.
Allem anheim war ein garstiger Umgang mit sich und der Welt. Yasemin versuchte, alles Schlechte und Unangenehme auszutreiben und alles Angenehme auf ein Minimum zu beschränken, aus Angst, es wieder zu verlieren.
Der Ton Odes, das merkt man an diesem Zitat, ist nicht ganz frei von Manierismen. Die Leidenschaft für Vito, das Schwindelgefühl der Pubertät, all das geht ohne Pathos nicht ab. Alles in diesem Text ist getragen von großer Ernsthaftigkeit. Wer kein richtiges Zuhause besitzt und innerlich zaudert, hat mit Selbstironie nichts am Hut. Beim Lesen denkt man dennoch manchmal too much. Ein paar weniger aufgeladene Worte, ein paar weniger Bilder hätten dem Buch nicht geschadet. Aber doch wird man von dieser jungen, sich in Gedanken verheddernden Heldin gefangen genommen. Vielleicht auch, weil man sie nicht immer ganz versteht oder sie beim sich verstehen wollen auf keinen Fall alleine lassen will. Jedenfalls spielt Yasemin das Schicksal einen Streich. Sie stürzt beim Reiten vom Pferd, zieht sich erhebliche Verletzungen zu, erholt sich langsam in einer Reha-Klinik und kommt sich zum ersten Mal selbst näher.
Was für Jase zählte, war der Eindruck, dass sie erst jetzt in ihrem Körper ankam, dass sie sich erst jetzt darüber bewusst wurde, einen Körper zu haben. Als hätte sie ihm durch die stundenlangen Übungen, das tiefe Einatmen in den Unterbauch, die langen beim Ausatmen, eigentlich erst den Lebensatem eingehaucht. War sie es selbst, die da atmete, oder jemand anderes?
Mit der Entdeckung des eigenen Körpers geht allerdings die verwirrende Erkenntnis einher, dass andere diesen Körper auch entdecken, als Sexualobjekt. Für die 14-Jährige ist das zu viel. Wo eben noch die unschuldige Hingabe an Vito war, wendet sie sich nach ihrer Rückkehr aus der Klinik von ihm ab. Er ist 3 Jahre älter, sie ist zu jung. Vito leidet. Yasemin scheint ihn aus Selbstschutz zu vergessen. Zeit vergeht. Ausbildung, ein solider kaufmännischer Beruf, einige Liebschaften folgen, dann eine zukunftsfähige Beziehung. Von den Eltern ist keine Rede mehr. Das alles wird ausführlich und als geradezu folgerichtiger Lebensweg erzählt. Aber es wird auch so genau erzählt, um das Ungeheuerliche, den Bruch, die Umkehr nur umso überraschender erscheinen zu lassen. Denn Jasmin trifft Vito wieder. Sie ist nun Anfang 30. Er, der Ältere, erscheint heruntergekommen, haltlos, lebensuntüchtig. Und doch ist da dieser Glanz, den sie vor fast 20 Jahren in ihm erblickt hatte.
Wieder war es dieses Einrasten zweier Blicke. We locked eyes, wie man im Englischen sagte, die passende Wendung für das, was geschah.
Jasmin verlässt ihren Partner, kommt mit Vito zusammen. Eine unausweichliche, eine fatale Entscheidung. Die Jugendliebe entpuppt sich als psychologisches Wrack, von innen ausgehöhlt von vielen Jahren der Verlorenheit. Zugleich kann Jasmin sich nicht entziehen. Vito wendet keine willensbrechende Gewalt an, aber eine willensbeugende, manipulative. Viel schwerer ist es, sich gegen so eine Macht zu schützen. Heute würde man das als toxische Beziehung bezeichnen. In dieser Hinsicht ähnelt Denise Odes, Ich stelle mich schlafend, dem Roman Muna von Theresia Mora, in dem eine Frau ebenfalls als hingebungsvoll Liebende in einem Beziehungsalbtraum erwacht. Hier wie dort geht etwas zu Bruch, bei Ode sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Amour fou, ihr Vergehen und das Erwachen aus dem Traum aber scheinen auch etwas Kathartisches zu haben, etwas Emanzipatorisches. Du bist jetzt ein Mensch, der diese Erfahrung gemacht hat, sagt die mütterliche Freundin Lydia zu ihr. Ich stelle mich schlafend, arbeitet die emotionalen Schichten in Jasmins Entwicklung in einer Rückschau langsam heraus, verbindet in einem langen Bogen das junge Mädchen mit der Frau, die vor einem abgerissenen Haus steht und ihre Erfahrungen gemacht hat. Es ist ein um Wahrhaftigkeit bemühter Roman, ein lesenswerter, vielleicht auch, weil er nicht in jeglicher Hinsicht gelungen ist, sprachlich zuweilen überladen, aber doch von schöner Eindringlichkeit.
Also Ulrich Rüdenauer kann dem Roman von Denise Ode durchaus viel abgewinnen. Ich stelle mich schlafend, so heißt er, erschienen im Surkamp Verlag, 248 Seiten, 25 Euro.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. You skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you would do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know, when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Billie Eilish war das nochmal im SWR 2 Lesenswert Magazin mit Happier Than Ever. Wir machen jetzt einen Sprung ein paar Jahrhunderte zurück, kleine Zeitreise ins 16. Jahrhundert zu Giordano Bruno, Dichter, Mönch, Astronom, Freigeist, Alles das war Giordano Bruno, ein Mann, der gerne in die Sterne guckte, und zwar im wörtlichen Sinne, und sich für den Geschmack der Kirche etwas zu viele Gedanken zu den Himmelskörpern machte. Doch mit Denkverboten konnte Bruno nichts anfangen. Religion war für ihn sowieso eher Quatsch, und mit dieser Botschaft zog er auch quer durch Europa. Für ihn endete das bekanntermaßen auf dem Scheiterhaufen, aber unser Denken und unsere Wissenschaft hat Bruno mit seinem Werk bis heute mitgeprägt. Volker Reinhardt hat Giordano Bruno akribisch hinterher recherchiert und sein Buch, Der nach den Sternen griff, ist nicht nur eine Bruno-Biografie geworden, sondern auch das Porträt einer sehr aufregenden europäischen Epoche. Holger Heimann.
8 Jahre verbrachte Giordano Bruno in den Kerkern der Inquisition, bevor er am 17. Februar 1600 in Rom öffentlich verbrannt wurde. Immer neue Verhöre sollten zutage bringen, wie gefährlich dieser Mann war, der jegliche Gesinnungskontrolle ablehnte. Bruno war ein Freidenker par excellence, dessen Ideen den Orthodoxiewächtern ein Albtraum waren. Der Philosoph ging nicht nur, wie Kopernikus bereits 4 Jahrzehnte zuvor, davon aus, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt die Sonne um die Erde, wie es die Gralshüter des christlichen Weltbildes für erwiesen hielten. Der Mann aus Nola bei Neapel betrachtete das Universum als unendlich und war davon überzeugt, dass es unendlich viele Lebewesen auf anderen Planeten gibt. Sein revolutionäres Konzept zwang dazu, so der Biograf Volker Reinhardt, Gott, Zeit und Mensch völlig neu zu denken.
Nicht nur der Schöpfungsbericht der Bibel und die Würde des Menschen als höchste Kreatur waren damit hinfällig, sondern auch die christliche Vorstellung eines richtenden Gottes, der seine Geschöpfe nach ihrem Verhalten bewertet und am Ende der Zeit das Urteil über sie spricht. Denn wenn die Zeit so unendlich war wie der Raum, konnte es kein jüngstes Gericht geben.
Bruno war ein Gegner aller Religionen, da diese die Massen bloß verdummten. Jesus hielt er nicht für Gottes Sohn, sondern für einen Hochstapler und gemeinen Betrüger. Nicht von ungefähr hält die katholische Kirche bis heute an ihrer Frontstellung gegenüber Giordano Bruno fest, während etwa der Naturforscher Galileo Galilei oder der Theologe Jan Hus rehabilitiert wurden. Die Hinrichtung sei zwar unrecht gewesen, erklärte der Papst im Jahr 2000, eine weiterreichende versöhnliche Erklärung war mit diesem Eingeständnis allerdings nicht verbunden. Volker Reinhardt zeichnet in seiner spannenden Biografie den Weg Brunos präzise nach. Vom Eintritt in den Mönchsorden, der Flucht aus dem Kloster und der jahrelangen Wanderschaft durch ein zerrissenes Europa, die ihn von Genf über Paris und Oxford nach Wittenberg und Prag führte, bevor er einer Einladung nach Venedig folgte. Hier geriet er ins Visier der Inquisition. Sein Fall wurde zum Politikum, Bruno zum Spielball der Mächtigen zwischen Venedig und Rom, wohin er schließlich überstellt wurde. Volker Reinhardt hat erstmals neu aufgefundene Dokumente zu den Hintergründen des Verfahrens ausgewertet. Die Kapitel zu den Verhören lesen sich wie ein Krimi. Mit großem detektivischem Spürsinn folgt der Biograf akribisch den zahlreichen Wendungen und Wolten des Falles bis zum erschütternden Ende. Sein Fazit: Der Verlauf des Prozesses in Venedig und in Rom habe das Todesurteil nicht rechtfertigen können. Mehr noch.
Mit dem Urteil, dass Giordano Bruno als unbußfertiger, hartnäckiger Ketzer seiner kirchlichen Weihen entkleidet und der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung übergeben werden sollte, wurde in juristisch und theologisch unhaltbarer Form ein Ausnahmeverbrechen konstruiert, ein Exempel für die Pilger des Heiligen Jahres statuiert und nach den ureigenen Kriterien der Inquisition ein Justizmord angeordnet.
Seinen Mut hat der von der Haft gezeichnete Giordano Bruno bis zuletzt nicht verloren. Als das Todesurteil gegen ihn verkündet wurde, schleuderte er seinen Richtern den berühmt gewordenen Satz entgegen: Ihr verhängt das Urteil vielleicht mit größerer Furcht, als ich es annehme. Von dem ihm entgegengestreckten Kruzifix wendete er sich verächtlich ab. Die Nachwelt hat dem faszinierenden Unangepassten ein Denkmal gesetzt. An der Stelle, an der Giordano Bruno verbrannt wurde, auf dem Campo dei Fiori im Zentrum Roms, steht seit 1889 eine überlebensgroße Bronzestatue. Volker Reinhardt zeigt einen streitbaren, furchtlosen Mann, der keinerlei Tabus akzeptierte und mit schonungsloser Vehemenz für uneingeschränkte Gewissens-, Denk- und Schreibfreiheit stritt. Seine Biografie macht deutlich, wie diese Freiheit zu Giordano Brunos Zeiten rigoros beschnitten wurde, aber auch, wie gefährdet sie heute immer wieder ist.
Tja, also spannende Biografie, spannende Zeit. Volker Reinhardts Buch »Der nach den Sternen griff über Giordano Bruno« erschienen bei CH Beck. Die 352 Seiten kosten 29,90 €. So, auf die Vergangenheit machen wir einen Deckel drauf. Wir widmen uns jetzt im SWR2 Lesenswertmagazin gleich der Zukunft.
Wie der Wind durch die Straßen fegt, hast du mir den Kopf verdreht. Seitdem bin ich nicht mehr allein. So wie eine Kirsche sich in die Sahne fletzt, haben wir uns dann hingelegt. Seitdem schlaf ich lieber zu zweit. Ich will ehrlich sein. Biegt sich mein Mund, wenn du neben mir liegst. Männer sind schön, die zuhören und schweigen, aber eine Seltenheit. Wie der Boden über der U-Bahn bebt, hämmert mein Herz, wenn du dich bewegst und dabei singst.
I can buy myself flowers.
Und wir tanzen zu zweit.
Betty Kruse war das, wie der Wind im SWR2 Lesenswertmagazin. Macht doch gute Laune, das Lied. Und gute Laune, die brauchen wir jetzt auch. Klimakrise, Kriege, Donald Trump. Es fällt schon manchmal schwer, mit guter Laune in die Zukunft zu gucken. Dabei liegt darin oft ein ganz besonderer Reiz. Eben sich mal frei machen, über den Tellerrand des Alltags schauen und sich fragen, was wird eigentlich sein in 10, in 50 oder in 100 Jahren? Diese Frage hat sich auch die Literaturwissenschaftlerin und Herausgeberin Lilian Pitin gestellt. Sie hat für einen Comicband 14 Zeichnerinnen gebeten, zu erzählen, wie sie sich die Welt in 100 Jahren vorstellen. Einfach nur etwas zu Frauen und Comic zu machen, wie der Verlag ihr ursprünglich vorgeschlagen hatte, das wollte sie nämlich nicht.
Das schien mir dann aber inhaltlich als Thema nicht genug. Ich wollte auch eben nicht, dass es dann ein Buch wird über Frau sein oder Gender oder Feminismus, weil ich eigentlich denke, dass das Frauen auch zu sehr in eine Schublade steckt. Vor allem Künstlerinnen, die natürlich zu allen Themen arbeiten sollen oder dürfen. Und so bin ich dann auf das Thema Zukunft gekommen, weil ich finde, dass es einfach im Moment ein sehr wichtiges Thema ist. Es wird sehr viel darüber gesprochen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Klimakrise, die natürlich in den Medien, aber auch im Privaten schon viele Diskussionen beherrscht, oder jetzt auch seit einigen Monaten die Frage nach künstlicher Intelligenz. Und viele dieser Themen sind natürlich im Moment auch sehr dystopisch oder wirken sehr dystopisch, sind sehr negativ aufgeladen. Man hat den Eindruck, dass es eigentlich für die Menschheit im Moment nicht so besonders viel Hoffnung gibt. Und so hat sich mir dann die Frage gestellt, was ist denn alles in der Zukunft möglich? Wie könnte man sich diese Geschichten vorstellen? Und wie würden Zeichnerinnen die dann auch künstlerisch umsetzen?
Also besondere Vorgaben gab es keine. Auch der Titel des Bandes ist maximal offen gehalten. The Future Is. Für die Herausgeberin Lilian Pitin war nur wichtig, ganz unterschiedliche Zeichenstile zu versammeln in dem Band. Und tatsächlich sind auch wirklich 14 sehr verschiedene Stile zu entdecken. Vom, ich sag mal, klassischen Comic in kleinen Erzählbildchen bis zu ganzseitigen Illustrationen, durch die der Text dann eben hindurchfließt. Es geht um außerirdische Mächte, die die Menschen per erneuerbarer Energie unterdrücken, um Zeitreisen mit KI oder um Menschen, die in einer Art Unterwasserwelt weiterleben. Kurze Geschichten, ein freies Experimentierfeld, das den Zeichnerinnen ganz offensichtlich sehr viel Spaß gemacht hat. Und Frage an die Herausgeberin Lilian Pitin, hat sie einen Favoriten?
Ich fand einige Geschichten sehr interessant, weil sie ganz neue, andere Aspekte aufgenommen haben. Das ist zum Beispiel das Thema fremde Wesen, mit denen wir als Menschen zusammenleben. Dazu gibt es auch extra ein Kapitel, das heißt Leben lassen. Und ein Beispiel zum Beispiel wäre die Geschichte von Marie Pohl, in der eine Schulklasse von Menschen oder Kindern auf eine Schulklasse Aliens trifft. Und diese Aliens sind Sporennebel, das heißt, sie haben keine Gesichter. Und in der Geschichte geht es dann darum, wie diese Kinder mit den Sporenkindern kommunizieren können und was es da alles auch für Missverständnisse geben kann. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die so ein bisschen die Idee vom Babelfisch eigentlich weiterdenkt.
Der Fisch im Ohr, der alle Sprachen übersetzt, aus Per Anhalter durch die Galaxis. Eine ganz schöne Vorstellung, finde ich, dass wir uns in Zukunft vielleicht doch alle noch gut verstehen. The Future is. 14 Comiczeichnerinnen erzählen, wie sie sich die Welt in 100 Jahren vorstellen. Ein feiner Band, herausgegeben hat ihn, Sie haben sie gerade gehört, Lilian Pitin. Erschienen ist der Comic bei Carlsen und kostet 25 Euro. So, das war's auch schon wieder mit dem SWR2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge dieser Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de und in der ARD Audiothek. Hier geht's weiter mit SWR2 aktuell und dann das Hörspiel Der Tod des James Dean. Viel Spaß dabei. An der Technik war Andrea Gress. Ich bin Lukas Mayer-Blankenburg. Wir verabschieden uns in die Zukunft mit dem guten alten David Bowie. Machen Sie's gut. Tschüss.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Tin can far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
spaceship knows which way to go.
Tell my wife I love her very much.
She knows. Ground control.